Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Wer kennt sie nicht, die plakativen Schlagzeilen wie reich werden an der Börse oder mit dieser Anlagestrategie werden sie Millionär oder auch diese 5 Aktien müssen sie jetzt unbedingt kaufen. Oft wird suggeriert, dass man ganz leicht mit Daytrading erfolgreich sein kann. Tatsächlich ist Daytrading jedoch harte Arbeit und erfordert eine Menge Wissen und vor allem auch Disziplin. Ja, und selbst professionelle Händlerinnen und Händler scheitern daran in aller Regel. Und am Ende steht man dann nicht selten vor dem Totalverlust, statt wie ihr hofft, den schnellen Gewinn einzufahren. Wie diese Art des Anlegens generell zu beurteilen ist und was es dabei zu beachten gilt, das wollen wir heute in unserem Podcast besprechen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, wir wissen ja schon aus anderen Podcasts, dass du früh mit der Börse angefangen hast und deine ersten Aktien von BASF waren. Hast du dich denn damals als Halbstarker, sage ich jetzt einfach mal, schon als echter Investor gefühlt oder warst du als ganz junger Börsenmensch eher Spekulant oder Zocker?
Halbstarker, schon frech. Aber du hast recht, also ich habe mich damals, wie wir dann in die BASF-Aktie investiert haben, wirklich nicht als Spekulant gefühlt, sondern als echter Investor. Ich habe auch ganz fleißig immer die Unternehmensberichte gelesen und man fühlte sich irgendwie so wirklich als Teilhaber an einem Unternehmen, auch wenn es ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil war. Aus heutiger Sicht, das wirst du dir denken können, und da bin ich ja ein bisschen strenger geworden, war ich natürlich letztlich doch Spekulant, weil mein Anlageerfolg nur von einem einzigen Unternehmen abhängig war und das ist nicht clever.
Ja, und seitdem ist ja auch viel, viel passiert an den Börsen und auch du hast eine Menge dazugelernt und teilst dieses Wissen ja in diesem Podcast, was für viele natürlich ganz großartig ist, hier immer wieder reinzuhören. Karl, aber ich will doch noch mal so ein bisschen in der Historie bleiben und ein bisschen wühlen. Kam es dann auch mal dazu, dass du ganz wild eine Aktie am selben Tag gekauft und dann wieder verkauft hast?
Na klar, aber richtig, mein Lieber.
Echt?
Ja, logisch. Aber das war später bei der Bundeswehr und vor allem als Student. Ich habe also übrigens nicht nur Aktien und irgendwelche Hebelprodukte gehandelt. Am Schluss war ich wirklich an den Terminbörsen unterwegs mit Options und Futures und habe da wirklich alles gezockt, was es zum Zocken gab. Und aber wie du weißt, heute bin ich geläutert.
Ja. Kein Heavy Trader mehr oder Day Trader, nee, je nachdem, wie man das
nicht
sieht. Ist denn das schon so ein Heavy Trading, Day Trading, wenn man am selben Tag Aktien kauft und wieder verkauft?
Ja, wie der Name schon sagt, kaufen und verkaufen am selben Tag, das ist Day Trading. Es sei denn, du drückst mal aus Versehen auf dein Knöpfchen, was dir wahrscheinlich schon mal passieren kann, oder?
Noch nicht, aber das gibt's ja tatsächlich. Fat Finger nennt man das ja, glaube ich, okay, in der Börsenwelt. Und sowas gab es immer mal, dass eine Null zu viel oder zu wenig auch mit eingetragen wurde. Klär uns das nochmal ein Stück weit genauer. Was ist Day Trading wirklich und wie funktioniert es?
Ja, das Ziel des Daytrading ist, von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren, ohne seine Positionen zu lange zu halten. In der Regel spielen sich diese Trades innerhalb eines Tages ab, darum heißt es ja auch so. Es geht also um extrem schnelle Kauf- und Verkaufstransaktionen, oft innerhalb weniger Minuten oder auch Sekunden, aber es gibt da keine starre zeitliche Grenze. Ein Daytrader kann eine Position auch mal etwas länger halten, auch mal 2-3 Tage. Das ist aber wahrscheinlich dann eher ungewollt und eine absolute Ausnahme.
Mit welchen Anlageklassen geht denn Daytrading überhaupt? Sicherlich doch nicht nur mit Aktien, oder?
Grundsätzlich kann man mit allem handeln. Es muss nur Bewegung in den Kursen sein. Das Zauberwort heißt Volatilität, also Schwankungsintensität. Je größer die ist, desto attraktiver die Anlage für den Daytrader. Traditionell waren es natürlich vor allem Aktien. Das hat sich aber geändert. Aktuell sind Kryptowährungen zum Beispiel sehr beliebt. Es gibt ja kaum etwas, das eine höhere Volatilität hat. Auch sogenannte Hebelprodukte werden gerne eingesetzt. Mit denen nimmt man um ein Vielfaches an den Kursbewegungen der zugrunde liegenden Anlage teil, den sogenannten Basiswert. Hat man also zum Beispiel einen Hebel von 10 und der Basiswert steigt nur um 1%, dann macht man mit dem Hebelprodukt ein Plus von 10%. Aber leider gilt genau das Gleiche, wenn es abwärts geht. Genau dieser Hebelcharakter ist es, der diese Produkte bei den Daytradern so beliebt macht. Denn dadurch hat man schon mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz enorme Gewinnchancen. Und vor allem kann man damit nicht nur auf steigende Kurse setzen, sondern auch auf fallende.
Welche technischen Voraussetzungen, also ich denke da jetzt an Plattformen, Tools, vielleicht auch natürlich eine schnelle Internetverbindung, benötigt man denn überhaupt, um erfolgreich Daytrading zu betreiben?
Ja, ein schnelles Internet brauchst du ganz sicher, sonst funktioniert gar nichts. Aber das erfolgreich lasse ich mal so stehen, Andreas. Zu dem Thema kommen wir ja hoffentlich noch, wie erfolgreich Daytrader wirklich sind. Was die Ausstattung anbelangt, da ist das Wichtigste, dass du einen Zugang zu Realtime-Kursen hast, also eine Börsenplattform, die dir Echtzeitkurse liefert. Und dann brauchst du natürlich auch einen Online-Broker, der deine Trades innerhalb von Sekunden zuverlässig umsetzt. Darum sollte man vorher unbedingt prüfen, ob das der Broker deiner Wahl wirklich leisten kann. Mittlerweile bieten ja sogar die Sparkassen die Möglichkeit des Daytrading an mit dem sogenannten Sparkassenbroker. Wie gut der ist, das weiß ich nicht, aber ob ein solches Angebot im Sinne des Erfinders des Sparkassengedanken ist, das bezweifle ich. Und zu guter Letzt brauchst du auch noch irgendein Handelssystem, das dir ganz konkrete Kauf- und Verkaufssignale liefert. Aber nicht alle Daytrader haben so ein System. Manche gehen wirklich nach ihrem Bauchgefühl und vermutlich je dicker der Bauch, desto besser die Signale. Ich weiß es nicht.
Ja, Bauchgefühl ist vielleicht ja nicht ganz so ratsam. Disziplin ist es, glaube ich, immer wieder auch hier, was dich am Ende zumindest ein Stück weit erfolgreicher macht. Aber lass uns doch noch ein bisschen über gängige Strategien sprechen im Daytrading. Welche gibt es da?
Es gibt da wirklich die unterschiedlichsten Systeme, Andreas. Da brauchen wir gar nicht anfangen, die alle beschreiben zu wollen. Darum gebe ich dir nur mal ein paar typische Beispiele. Scalping. Da operiert man extrem kurzfristig, oft nur Sekunden bis Minuten, wobei es um kleinste Kursbewegungen und viele Trades innerhalb kürzester Zeit geht. Stell dir vor, du kaufst eine Aktie bei 100 und verkaufst sie bei 110 Cent. Um dabei einen Schnitt zu machen, brauchst du entweder ein großes Volumen oder einen extremen Hebel. Anderes Thema ist Momentum Trading. Mit der Strategie setzt man auf Kurzfristtrends und du hoffst, dass sich die eine gewisse Zeit fortsetzen. Man kauft also Aktien oder Währungen, die gerade steigen oder fallen, um von diesen starken Bewegungen zu profitieren. Oder es gibt auch News Trading. Hier reagiert man unmittelbar auf aktuelle Ereignisse wie Zinssenkungen, Quartalsberichte oder politische Nachrichten. Aber du siehst schon, das ist eher schwerfällig. Dann gibt's noch Mean Reversion. Hier spekuliert man darauf, dass ein Kurs zu seinem Durchschnitt zurückkehrt. Etwa wenn eine Aktie an einem Tag um 10% fällt, rechnet man mit einer Gegenreaktion oder Breakout Trading. Hier wartet man darauf, dass ein Kurs eine wichtige Widerstandszone durchbricht. Zum Beispiel, wenn eine Aktie, die oft bei 50 Euro stoppt, plötzlich auf 51 Euro ausbricht und damit einen neuen Aufwärtstrend signalisiert.
Oft werden ja beim Stichwort Daytrading auch sogenannte CFDs ins Spiel gebracht, die das taggleiche Kaufen und Verkaufen erleichtern sollen. Karl, was hältst du davon?
Eigentlich nichts, um es kurz zu machen, aber CFDs steht für Contract for Difference. Und wie der Name ja eigentlich schon sagt, handelst du damit nicht das eigentliche Finanzprodukt, sondern nur einen Kursunterschied, eben die Differenz. Genau genommen ist das Ganze ein sogenannter Swap Contract. Den jetzt aber in allen Details beschreiben zu wollen, das würde zu weit führen. Der entscheidende Punkt eines CFD ist, dass man damit auf Kursbewegungen spekulieren kann, ohne den Basiswert, wie beispielsweise eine Aktie, tatsächlich zu besitzen. Und wie die meisten Derivate sind auch CFDs Hebelprodukte. Das heißt, man kann bereits mit einem relativ kleinen Einsatz enorme Gewinne machen. Aber es kann der ganze Einsatz auch blitzschnell weg sein. Das liegt übrigens auch daran, dass der Zeitwert rapide abnimmt und viele Anleger das nicht verstehen und die CFDs zu lange halten und am Ende damit Geld verlieren.
Da geht es ja um eine gewisse Hebelmechanik, wenn ich das richtig verstehe. Kannst du uns das mal anhand eines Beispiels erklären?
Ja, angenommen, du investierst 1.000 Euro in einen CFD mit einem Hebel von 10. Dann handelst du effektiv mit einer Position im Wert von 10.000 Euro. Steigt die Aktie um 10%, wächst der Wert auf 11.000 Euro. Dein Gewinn beträgt dann 1.000 Euro, sprich 100%, weil du ja nur 1.000 Euro investiert hast. Fällt der Kurs aber um 10%, verlierst du 1.000 Euro, sprich dein gesamter Einsatz ist weg. Aus meiner Sicht ist das nichts anderes als reinrassiges Zocken. Darauf weisen ja auch sogar die Warnhinweise auf den Websites der CFD-Broker hin. Was die aber natürlich nicht freiwillig machen, sondern sie werden vom Gesetzgeber dazu gezwungen. Es scheint aber kaum zu wirken, denn immerhin machen angeblich rund 90% aller privaten CFD-Trader Verluste.
Kann man sich denn beim CFD-Trading im Besonderen und beim Daytrading im Allgemeinen Hals über Kopf verschulden? Wie groß schätzt du das Risiko hierfür ein?
Das Risiko der Verschuldung ergibt sich aus der Konstruktion der CFDs. Denn grundsätzlich gibt es bei solchen Produkten eine sogenannte Nachschusspflicht. Sprich, man muss zusätzliches Geld bereitstellen, wenn die Verluste eine bestimmte Schwelle überschreiten. Nimmt man das Beispiel von vorhin, Andreas, bei 1.000 Euro Einsatz in einem CFD mit einem Hebel von 10 bewegt man ja effektiv 10.000 Euro. Das heißt, bei einem Kursrückgang um 10% ist der ganze Einsatz weg. Bei 12% hat man einen Verlust von 1.200 Euro, also mehr als der Einsatz. Hier entsteht dann eine entsprechende Nachschusspflicht, ein sogenannter Margin Call. In dem Beispiel müsste man 200 Euro nachschießen. Und genau dafür werden von manchen Instituten auch entsprechende Kreditlinien eingeräumt. Und schon hast du Schulden am Hals. Allerdings hat die EU die Nachschusspflicht für private Trader 2017 abgeschafft. EU-Broker behalten sich daher das Recht vor, die Position automatisch zu schließen, bevor eine Nachschusspflicht greift. Wenn man sich also an EU-regulierte Broker hält, hat man zumindest kein Verschuldungsrisiko. Totalverluste sind aber trotzdem noch möglich.
Also halten wir fest, die Risiken sind wirklich, wirklich enorm. Ist vor diesem Hintergrund denn Daytrading überhaupt seriös und legal in Deutschland?
Rechtlich ist Daytrading in Deutschland legal, sonst könnte es ja auch nicht so offen angeboten werden. Allerdings unterliegt es der Aufsicht durch die BaFin. Sämtliche Broker in Deutschland und der EU sind entsprechend reguliert. Aber legal heißt ja nicht unbedingt auch seriös. Das ist es nämlich meiner Meinung nach definitiv nicht. Denn es widerspricht allen Grundsätzen langfristigen und disziplinierten Investierens. Meiner Meinung nach ist es nichts anderes als staatlich beaufsichtigte Zockerei. Übrigens, in den USA sind diese CFDs für Privatanleger aus diesem Grund verboten.
Interessant, dass die mal etwas verbieten und es bei uns noch erlaubt ist. Eigentlich ist ja das eher andersrum. Bei dieser Reglementierungs- und Regulierungswut in Deutschland und nicht ganz ernst gemeint, Karl, Altersvorsorge, ja, das sollte man damit nicht machen, ne?
Nee, bitte nicht, Andreas. Es sei denn, du willst bei mir einziehen.
Oh, das wäre aber mal ein Deal. Also da würde ich gerne mit dir nachher nochmal weitersprechen, wenn die Mikrofone aus sind.
Okay, machen wir.
Woher beziehen denn Daytrader ihre Informationen, Karl, die sie zum Kaufen und Verkaufen veranlassen? Sind das jetzt die normalen Nachrichten oder wälzen sie beispielsweise auch Geschäftsberichte und Co.? Ich habe da auch mal was von einer Fundamentalanalyse gelesen.
Ich merke schon, Andreas, du hast dich richtig eingearbeitet in dieses Thema. Üblicherweise geht man von zwei Arten an kursrelevanten Informationen aus, also fundamentale und eben charttechnische Informationen. Fundamentale Infos beziehen sich auf die Hintergründe des jeweiligen Wertpapiers. Bei Aktien ist das natürlich alles, was mit dem dahinterstehenden Unternehmen zu tun hat. Also Umsätze, Kosten, Gewinnschätzungen, Geschäftsmodelle und so weiter. Charttechnische Informationen dagegen ist alles, was man aus dem Kursverlauf der Vergangenheit herauslesen kann. Im Daytrading dominiert ganz klar die Charttechnik oder die sogenannte Zeitreihenanalyse. Die meisten Daytrader arbeiten mit Handelssystemen, die auf solche Signale reagieren.
Das heißt also, es gibt gar kein Daytrading auf Basis von Fundamentalanalysen?
Doch, das gibt es auch, aber da erfolgt der Handel meist als kurzfristige Reaktion auf unmittelbar kurswirksame Informationen, wie zum Beispiel Gewinnwarnungen oder irgendwelche Schwierigkeiten im Unternehmen. Das nennt sich dann News Trading. Aber mit der üblichen Fundamentalanalyse eines Unternehmens hat das nichts zu tun. Die Analyse von Bilanzen, Ergebnisrechnungen und Geschäftsmodellen passt einfach nicht zum schnellen Tempo des Daytrading. Bis du den Geschäftsbericht oder was immer gelesen hast, ist eine eventuelle Trading-Gewinnchance längst vorbei. Gerade bis du allein deine Brille suchst, glaube ich, oder?
Ja, mittlerweile schon, da hast du recht. Das war früher auch noch anders, aber ist eh nichts für mich, muss ich auch zugeben. Dieses Thema, also dieses langfristige Investieren, das du ja auch hier predigst und vermittelst, das ist sicherlich die bessere und richtige Variante. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen beim Daytrading bleiben. Wie viel Kapital benötigt man denn idealerweise dafür?
Das kommt darauf an, wovon wir reden, Andreas. Fürs Trading selbst reichen schon relativ kleine Beträge, vor allem auch wegen der Hebelprodukte. Wenn es aber um die technische Ausstattung geht, zum Beispiel eine Realtime-Kursanschluss oder ein spezielles Handelssystem, dann kann das schön ins Geld gehen. Die Anbieter lassen sich ihr Equipment sehr gut bezahlen, aber eine konkrete Zahl mag ich da jetzt nicht nennen, weil das ist einfach viel zu unterschiedlich.
Und wie hoch ist das zeitliche Investment? Ich meine, ich stelle mir das unglaublich zeitintensiv vor, weil man ja die Kurse sekündlich beobachten muss.
Ja, das ist de facto fast ein Beruf, denn Daytrading, da hast du recht, ist in der Regel extrem zeitaufwendig. Mit ein paar Klicks pro Tag ist es bei Weitem nicht getan. Man muss den Markt analysieren, Strategien entwerfen und sie anpassen und, und. Und vor allem muss man seine Trades laufend überwachen, auch detailliert auswerten. Im Grunde muss man eine Art Trading-Tagebuch führen. Als Nebenjob ist das eben kaum zu machen. Im Extremfall, wenn man international aktiv ist, kann es sogar rund um die Uhr gehen. Denn wenn du die Handelsplätze in Deutschland, Europa, den USA und Asien hintereinander schaltest, dann kannst du 24 Stunden am Stück handeln. Wie schon gesagt, nebenbei geht das definitiv nicht, auch wenn die Anbieter von Handelssystem und Ausstattung das den Leuten einreden wollen.
Schlafen ist da kaum möglich. Da sind wir sehr schnell beim Suchtpotenzial beim Daytrading. Wie groß schätzt du das ein, gerade wenn es am Beginn vielleicht ganz gut läuft und man die ersten Gewinne eingestrichen hat?
Da sprichst du einen wirklich wichtigen Punkt an, Andreas. Vor allem, wenn man anfangs Gewinne erzielt, ist das Suchtpotenzial extrem hoch. Es ist absolut mit dem Nervenkitzel an einem Roulette-Tisch vergleichbar. Im Grunde muss man allen wünschen, dass angehende Daytrader gleich beim Start ihrer Karriere so richtig Verluste machen, damit die Suchtspirale gar nicht voll in Gang gesetzt wird. Denn Gewinne setzen das Belohnungssystem im Gehirn in Gang. Man will immer mehr. Selbst wenn einem die Vernunft sagt, dass man sein Glück nicht zu sehr herausfordern sollte, der Bauch dagegen sagt einem, nur dieser eine Trade noch. Bei Verlusten dagegen passiert psychologisch gesehen etwas ganz anderes, das aber genauso problematisch ist. Nach einem Verlust entsteht nämlich der starke Impuls, das Geld sofort wieder zurückgewinnen zu wollen, das sogenannte Rache-Trading. Und das geht in der Regel schief. Und so war es übrigens auch bei mir, wie ich Optionen und Futures gehandelt habe. Ich wollte immer den Verlust zurückverdienen. Ja, glücklicherweise musste ich dann irgendwann Klausuren schreiben und hatte keine Zeit mehr für ein Zocken. Ist übrigens dieses Phänomen nicht nur bei Privatträdern ein Problem, sondern auch bei Profis. Es gibt zum Beispiel bei manchen Banken die Praxis, Händler, die am Vormittag Verlust gemacht haben, sofort nach Hause zu schicken. Die werden aber nicht etwa entlassen, sondern man will damit verhindern, dass sie versuchen, ihre Vormittagsverluste am Nachmittag zu kompensieren, indem sie übermäßige Risiken eingehen. Genau ein solches Verhalten hat man nämlich in Studien herausgefunden. Am nächsten Tag dürfen sie wieder handeln, denn dann ist der Wunsch, sich zu rächen, meistens schon wieder verflogen.
Nicht schlecht, das ist der beste Weg zum Halbtagsjob, wenn ich dich richtig verstehe dabei. Ist denn vor diesem Hintergrund, Karl, Daytrading für Privatanleger überhaupt sinnvoll? Oder profitieren vor allem am Ende die professionellen Händler und auch die Anbieter?
Daytrading ist nicht nur für Privatanleger ein Problem. Auch die Profis haben immer wieder Geld verloren und nicht zu wenig. Viele Bankmanager bezweifeln sogar, dass Daytrading unter dem Strich überhaupt etwas für die Bank gebracht hat. Von Zufallsgewinn mal abgesehen. Es hat schon seinen Grund, warum im Grunde alle Banken nach der Finanzkrise ihren Eigenhandel eingestellt haben. Ganz sicher nicht, weil sie damit so erfolgreich waren. Wenn es also schon bei den sogenannten Profis fraglich ist, ob das Ganze überhaupt etwas bringt, ist es für Privatanleger schon zweimal nichts.
Nun dann, kommen wir zur letzten, wieder mal persönlichen Frage für heute dann. Was würdest du denn deiner kleinen Tochter raten, Karl, wenn sie in 10 Jahren zu dir kommt und sagt, hey Papa, ich will meine ersten Aktien ganz alleine kaufen?
Also ich würde mich natürlich erstmal sehr freuen, wenn sie das tun würde und sich für die Börse interessiert. Ja, und ich hätte natürlich die Hoffnung, dass sie dann irgendwann merkt, dass es nicht so gut funktioniert mit der Spekulation mit Einzelaktien oder irgendwelchen anderen Produkten, sondern wenn sie dann irgendwann so ein richtig langfristiger Anleger wird, wie ich eben auch geworden bin.
Genau, von den Fehlern, die es unzweifelhaft gab, von den Fehlern des Papas lernen, das wollen wir natürlich alle vermitteln, dem entsprechenden Nachwuchs. Dankeschön, Karl-Matteo Schmidt, für diese interessante Podcast-Folge. Ja, und wer noch mehr in das Thema einsteigen möchte, dem empfehlen wir Folge 64, Spekulant versus Investor. Gibt es gute und böse Börsianer? Oder auch, wenn Sie mögen, die Folge 97, Gewinneraktien, so selten wie die Nadel im Heuhaufen. Dieser Podcast, meine Damen und Herren, erscheint immer freitags, alle 2 Wochen. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können natürlich klug anlegen, auch mit Ihren Freunden und Bekannten teilen, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter, lesen Sie nach unter www.quirinprivatbank.de, stellen Sie Fragen unter podcast@quirinprivatbank.de, was immer Sie mögen, was immer Sie wollen. Für heute sagen wir erstmal herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.